NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
27. April 1694. August der Starke wird Kurfürst von Sachsen.
Ich bin in Dresden und springe und tanze. Ich bin mehr ermüdet, als wenn ich alle Tage zwei Hirsche tot hetze. Die hiesige Pracht ist so groß, dass ich glaube, sie habe bei Ludwig XIV. Unmöglich größer sein können.
Preußens Soldatenkönig ist hin und weg. Von einem Besuch bei seinem sächsischen Nachbarn schwärmt der sonst wenig galante Friedrich Wilhelm in den höchsten Tönen. Einen Seitenhieb kann er sich allerdings nicht verkneifen.
Was das liederliche Leben betrifft, so bin ich zwar erst zwei Tage hier, aber ich kann in Wahrheit sagen, dass ich dergleichen noch nicht gesehen.
Friedrich August I. von Sachsen, genannt August der Starke, ist in ganz Europa berühmt. Für seine prunkvolle Hofhaltung, seine rauschenden Feste, seine erlesenen Preziosen und für sein Lotterleben mit häufig wechselnden Mätressen. Der lebensfrohe Kurfürst hat zwar auch hochfliegende politische Ziele, am liebsten lässt er es allerdings ordentlich krachen.
Vergnügungssucht und Ehrgeiz sind die ihn beherrschenden Leidenschaften. Aber nach dem Vergnügen verlangt er doch wohl noch stärker.
Stellt sein langjähriger Chefminister Graf Flemming etwas säuerlich fest.
Nur zu oft haben ihm seine Vergnügungen einen Erfolg verwehrt. Aber noch nie hat er sich von einer Ambition bei seinem Vergnügen stören lassen.
Die Partys am Dresdner Hof sind perfekt inszenierte Megashows, die sich über Wochen hinziehen. August Superstar lässt Prachtfeuerwerke in den Himmel schießen, Seeschlachten auf der Elbe veranstalten, 300 Fuhrwerke voll Schnee aus den Bergen herankarren oder einen Mammutstollen backen, der von 8 Pferden gezogen werden muss. Er entwirft nicht nur höchstpersönlich das Festprogramm, sondern spielt bei seinen Götterparaden oder orientalischen Lustbarkeiten auch stets selber mit.
Natürlich ist August der Starke jedes Mal in der Führungsposition aufgetreten.
Josef Matzerath, Professor für sächsische Landesgeschichte an der Technischen Universität Dresden.
Es hat ihm selber großen Spaß gemacht und bei aller Maskerade und bei allem Kostüm ist immer erkennbar, wenn da ein Schäfer auftritt und Hermelin am Kragen hat, dann ist klar, das ist der Kurfürst.
Sogar bei seiner liebsten Vergnügung, den Mätressen, setzt der Barockfürst auf den Show-Effekt.
Auch hier liebte er den Glanz, den großen Auftritt, das Theater und umgab vor allem die Anfänge der Affäre gern mit einem gewissen Mysterium.
So verführt August seine Angebeteten schon mal als Hirtengott Pan mit einem Gefolge von Nymphen und Satyren oder in einem türkischen Zelt, wo er sie als Großsultan verkleidet inmitten hübscher Sklavinnen empfängt. Er veranstaltet all das jedoch nicht nur zum eigenen Spaß. Seit 1697 trägt der Kurfürst von Sachsen auch die Krone Polens.
Repräsentation ist in der frühen Neuzeit keine Nebensache. Der musste sichtbar machen, dass er König von Polen war und als Souverän eines europäischen Landes wurde er von anderen Fürsten eigentlich nur dann akzeptiert, wenn er es ihnen gleichtat mit seinem Aufwand. Die Repräsentation ist eben wichtig für die Anerkennung im Land und auch bei den anderen Fürsten.
Als August am 12. Mai 1670 in Dresden geboren wird, regiert noch sein Großvater. Der kräftige Knabe ist nur der zweite Sohn des Kurprinzen und daher nicht für den Thron vorgesehen. Den soll einmal sein Bruder Johann Georg erben, den der Jüngere schon als Kind nicht ausstehen kann.
Er war von Natur und Gliedmaßen schwach, von Gemüt zornig und melancholisch.
Schreibt der 20-jährige August in einem Romanfragment über seine Dynastie, die Wettiner. Sich selbst charakterisiert er dort deutlich schmeichelhafter.
Ein frischer Herr, der wenig achtete und in seiner Jugend schon zeigte, dass er von Leib, Gliedern und Konstitution stark werden würde.
Mit 17 wird der frische Herr auf eine Kavalierstour geschickt, die ihn kreuz und quer durch Europa führt. Unter anderem an den Hof des Sonnenkönigs, der zu dieser Zeit die größte Strahlkraft in Europa besitzt.
Natürlich war Versailles beeindruckend, aber gleichzeitig ist er ja auch in Madrid, in Wien, er reist nach Dänemark, nach Holland. Venedig war ganz wichtig für ihn, der Karneval in Venedig ist auch ein riesiges Fest und er hat eine Menge interessanter Eindrücke bekommen von der Prachtentfaltung.
Der stattliche junge Mann mit den dunklen Augen und dem sinnlichen Mund beschäftigt sich aber auch intensiv mit spanischen Hofdamen oder französischen Schauspielerinnen. Die Schwägerin des Sonnenkönigs, Liselotte von der Pfalz, die August in Versailles eingeführt hat, schreibt konsterniert:
Paris hat den Prinzen ganz verdorben.
Am 27. April 1694, heute vor 325 Jahren, stirbt überraschend Augusts älterer Bruder, der erst seit 3 Jahren Kurfürst ist. Er hatte sich am Totenbett seiner heißgeliebten Mätresse mit den Blattern infiziert, als er die Sterbende küsste. Seit einiger Zeit kursieren Gerüchte, die beiden seien einem Giftmord zum Opfer gefallen, um den Jüngeren an die Macht zu bringen. Josef Mazerat hält das für Unsinn.
Es geht natürlich in der populärwissenschaftlichen Literatur immer viel um. Ich glaube nicht, dass das denkbar ist, dass der seinen Bruder und dessen Mätresse vergiftet hat.
August ist knapp 24, als er Kurfürst wird. Begeistert stürzt er sich in die Arbeit, auch wenn man ihn darauf gar nicht vorbereitet hat. Für einen Zweitgeborenen aus protestantischem Fürstenhaus ist normalerweise eine militärische Karriere vorgesehen.
Ich hatte seit dem 18. Jahre nur militärische Studien getrieben und nicht die geringste Kenntnis von den Geschäften. Mein einziger Wunsch war kriegerischer Ruhm.
Graf Lemming, der bald zu Augusts erstem Minister aufsteigt, sieht noch ganz andere Probleme.
Sein Nachteil war, dass er nicht für die Herrschaft erzogen wurde, sondern in einem ausschweifenden Prinzenleben wertvolle Jahre vergeudete, unziemliche Neigungen annahm und unehrliche Menschen an seine Seite zog.
Dabei hat August durchaus Ambitionen. Anders als seine Vorfahren führt er ein persönliches Regiment und bestimmt die Richtlinien seiner Politik selbst. In der älteren Forschung galt er als ein Herrscher, der in Sachsen den Absolutismus durchgesetzt hat. Heute wird das differenzierter gesehen.
Der Begriff ist insgesamt in der Geschichtswissenschaft inzwischen ein bisschen ausgelutscht. Wenn man sich ansieht, was August der Starke in Sachsen eigentlich macht, er will Geld vom Landtag haben. Der Landtag muss die Steuern bewilligen und diese Steuern braucht August der Starke, um weiter auf der europäischen Bühne mitspielen zu können, auch als polnischer König.
Denn schon kurz nach seinem Machtantritt beschließt der ehrgeizige junge Mann, sich um die polnische Krone zu bewerben. Für seine Dynastie ein Aufstieg in die Champions League.
Er ist dann nicht mehr ein Fürst, der unter der Herrschaft des Kaisers steht, sondern er ist selbstständig als Monarch. Dann kann er bei Friedensverhandlungen mit direkt am Verhandlungstisch sitzen und die Heiratschancen seiner Kinder und seiner Enkel steigen.
Da der König von Polen vom Adel gewählt wird, kommt es für die Kandidaten vor allem darauf an, möglichst viele der Wahlberechtigten zu bestechen.
Das haben seine Konkurrenten auch gemacht, die waren nur nicht so üppig bestückt. Polnischer König zu werden war eine Frage des Geldes.
Um die erforderlichen Millionen zusammenzubekommen, setzt der Kurfürst den Landtag massiv unter Druck. Doch wenn er die Steuern bewilligt bekommen hat, verzichtet August auf eine weitere Ausdehnung seiner Macht.
Dem ging es um das Geld, um europäisch unterwegs sein zu können. Den sächsischen Räten, Bürgermeistern zu sagen, was sie in ihren Städten zu tun haben oder den Rittergutbesitzern zu sagen, wie sie mit ihren Untertanen umgehen sollen. Das hat August der Starke nie versucht.
Für die polnische Krone muss August auch die Konfession wechseln und katholisch werden. Eine bittere Pille für seine Untertanen.
Also Kursachsen war geschlossen lutherisch. Das heißt, für den einfachen Mann und die einfache Frau, die waren entsetzt, dass der Kurfürst katholisch wurde.
1697 hat es der junge Kurfürst geschafft. Als August II. Wird er zum polnischen König gekrönt. Für die Zeremonie hat sich der 27-Jährige selbst ein pompöses Outfit entworfen, mit Harnisch und wallendem Hermelinmantel. Als eine Mischung aus Elfenkönig und Erzengel erscheint er im Krakauer Dom. Das Kostüm ist allerdings so schwer, dass ihm darunter die Luft ausgeht. Kurz vor der Krönung sinkt August mit dumpfem Poltern zu Boden. Man braucht eine Weile, um den benommenen König wieder auf die Beine zu bringen.
Da könnte man wohl mit Wahrheit sagen, Hoffart kommt vor dem Fall,
lästert Liselotte von der Pfalz in Versailles. Vor seinem neuen Volk möchte sich August gern als glorreicher Feldherr profilieren. Er beschließt, das von Schweden besetzte Livland zu erobern.
Das erschien ziemlich aussichtsreich. Er bekommt relativ schnell Verbündete, Dänemark und Russland. Gleichzeitig gab es zu dieser Zeit einen schwedischen König, der erst 18 Jahre alt war. Also das sah alles nach leichter Beute aus.
Karl XII. Ist allerdings ein militärisches Genie. Nachdem die Schweden sehr schnell Dänemark besiegt haben, verlagert sich der Nordische Krieg für Jahre nach Polen. Der Historiker Josef Matzerath:
August der Starke kämpft da eigentlich ohne Fortune. Die Schweden dringen am Ende 1706 dann auch noch nach Sachsen vor, nehmen ihr Hauptquartier bei Altranstädt in der Nähe von Leipzig. Man muss Kontributionen zahlen. Das heißt, die treiben den Bauern das Vieh aus dem Stall, die nehmen das Getreide weg. Das ist alles andere als lustig. Also das hat Sachsen massiv geschädigt.
Karl zwingt August zu einem demütigenden Friedensvertrag und nimmt ihm auch die teuer erkaufte polnische Krone wieder ab. Nur weil der junge Schwede 1709 vernichtend von Russland geschlagen wird, kann er sie zurückgewinnen. In den nächsten Jahren konzentriert sich der Kurfürst König auf seine Prachtentfaltung. Ganze Armeen von Künstlern sind damit beschäftigt, Dresden in das zauberhafte Elbflorenz zu verwandeln. Die bescheidene Schatzkammer seiner Ahnen baut er zum prunkvollen grünen Gewölbe aus, in dem er Besuchern seine Schätze präsentiert.
Wenn Sie etwas einrichten wie das grüne Gewölbe, dann erweitern Sie den Kreis derjenigen, die diese Pracht und Herrlichkeit wahrnehmen können.
Damit auch seine Feste die fürstlichen Kollegen angemessen beeindrucken, lässt August sie auf riesigen Stichen dokumentieren, die er an die Höfe in ganz Europa schickt. Die pompöseste Party findet 1719 statt, als es ihm gelingt, seinen Sohn mit einer Habsburger Kaisertochter zu verheiraten.
Das ist ein tatsächlicher Aufstieg in so einer Welt des fürstlichen Europas. Wer untereinander heiratet, der ist auch so aufgestellt, dass er sich gegenseitig akzeptiert.
August ist auch davon überzeugt, dass ihm erst eine reizvolle Mätresse den richtigen Glanz verleiht. Die weltgewandte Schwedin Aurora von Königsmark wird 1694 die erste seiner offiziellen Favoritinnen. Zahlreiche weitere folgen, während seine Gattin Christiane Eberhardine, die Betsäule Sachsens, ein frommes Leben fern der Residenz führt.
Es ist natürlich zunächst mal eine amoröse Geschichte, aber darüber hinaus haben ja viele Barockfürsten Mätressen. Es ist für einen barocken Fürsten natürlich auch eine Möglichkeit, seine Virilität zu zeigen, so eine Art Männlichkeit, die gleichzeitig ein Symbol für Herrschaftskraft darstellt.
Augusts einflussreichste Mätresse wird Anna Constantia von Kosel. 9 Jahre glänzt die machtbewusste Frau als ungekrönte Königin an seiner Seite. Dann begeht sie den Fehler, sich in die Polenpolitik einzumischen. August serviert sie eiskalt ab. Er lässt sie auf Burg Stolpen einsperren und vergisst sie dort einfach.
Die Mehrzahl seiner Mätressen hat sich in ihm getäuscht. Die Damen bilden sich ein, er liebe sie so sehr, wie er es ihnen immer wieder sagt. Aber er hält sie sich nur des eigenen Vergnügens wegen.
Je älter August wird, desto saurer wird ihm das Leben, aller Lustbarkeiten zum Trotz. Der sächsische Herkules, der in seinen besten Zeiten Hufeisen mit bloßer Hand zerbrechen konnte, ist krank, schwer krank.
August der Starke hatte Bluthochdruck, zu viel Blutzucker gehabt, Cholesterinwerte waren auch hoch. Man hat sehr üppig gegessen. Und man wusste in der frühen Neuzeit auch nicht, dass der Alkohol den Körper nachhaltig schädigt.
Obwohl der König in seinen letzten Jahren heftig unter Diabetes leidet und ihm sogar ein Zeh amputiert werden muss, setzt er sein Lotterleben fort. Bis zuletzt stürzt er sich in den Karnevalstrubel, säuft mehrere Flaschen Wein am Tag und stopft sich mit fettem Essen voll. So ist August erst 62, als er am 1. Februar 1733 in Warschau stirbt.
Man hat ihn dann in Krakau beigesetzt, seine Eingeweide allerdings entnommen und in der Urne nach Warschau gebracht. Und sein Herz ist in der Kapsel nach Dresden gebracht worden.
Geblieben sind seine wunderbare Residenz mit ihren Prachtbauten, Schätzen und Kunstsammlungen, aber auch viele Legenden über den schillernden Superstar des Barock. Von der Kapsel in der Hofkirche heißt es, dass Augusts Herz darin hin und wieder zu schlagen beginnt. Immer, wenn eine hübsche Frau vorübergeht.
Zeitzeichen erinnerte Christiane Kopka an August den Starken, der heute vor 325 Jahren Kurfürst von Sachsen wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.